In der heutigen Folge berichten wir über die bombastischen Zahlen von Broadcom, die allerdings die astronomischen Erwartungen nicht erfüllen konnten. Außerdem schauen wir auf eine europäische Technologieplattform für Fashion und Lifestyle, die durch die WM eine erhöhte Visibilität erfährt und auf Logistikexperten aus der Region zurückgreift.
Märkte kompakt. Vermögen regional vertrauen. Der VR Private Banking Podcast Ihrer Volksbank Westmünsterland. Es begrüßen Sie
René Aguilar
und André Bünker.
Die im Podcast besprochenen Inhalte stellen ausschließlich allgemeine Informationen dar und beinhalten keine Kauf- oder Anlageempfehlung und Anlageberatung. Weder die Moderatoren noch die Volksbank Westmünsterland haften für etwaige Verluste, die aufgrund der Verwendung der Informationen verursacht werden oder damit in Zusammenhang stehen.
Ja, André, und auch heute am Dienstag, den 9.06.2026, geht's wieder rein in eine neue Folge Märkte kompakt. Meine erste Podcast-Folge, irgendwo, ich glaube, nach 4 oder 5 Wochen, sehr, sehr schöner Elternzeit, die ich hatte. Ich denke mal, kriegen wir auch gemeinsam wieder gewuppt.
Sehr gut,
ne? Ja, besonders schön fand ich in den letzten Wochen, André, dass du hin und wieder auch mal die Kategorie der kuriosen Feiertage fortgeführt hast. Heute, am 9.26.26, feiern wir unter anderem Donald Ducks Geburtstag.
Oh.
Ja. Dieser hatte seinen ersten filmischen Auftritt am 9.06.1934. Und daher wählte man einfach mal genau diesen Tag, den 9.06. als seinen Geburtstag. Ich bin mal gespannt, ob wir in dieser Folge nochmal auf seinen Namensvetter zu sprechen kommen, Onkel Donald. Mal schauen. Aber komm, lass uns mal erstmal wie gewohnt in die vergangene Börsenwoche starten. Der DAX hat keine gute Woche hinter sich. Er schloss bei 1,38% im Minus und einem Stand von 24.759 Punkten. Aktuell liegen wir sogar nochmal wieder leicht drunter. Grund in der letzten Woche war eine weitere militärische Eskalation im Iran-Konflikt. Israel flog schwere Luftangriffe auf Hisbollah-Hauptquartiere in den Vororten von Beirut. Man hat es mit Sicherheit mitbekommen, auch in den Medien. Teheran wertete dies als massiven Bruch der ohnehin brüchigen regionalen Waffenruhe. Der Iran reagierte in der Nacht auf Montag dann mit mehreren massiven Raketenwellen direkt auf Israel. Israel antwortete dann umgehend mit einem groß angelegten Gegenangriff aus der Luft. Daraufhin wurde der iranische Luftraum dann komplett gesperrt. Aber, und das Gott sei Dank, ich glaube, das kann man so sagen, hat sich die Lage jetzt wieder ein Stück weit beruhigt. Donald Trump, da haben wir ihn, hat dann nochmal massiv diplomatischen Druck ausgeübt. Und beide Seiten haben jetzt die direkten Angriffe erstmal wieder gestoppt. Israel lenkte offiziell auf Wunsch von Trump ein, um eine weitere Eskalation abzuwenden.
Ja, sehr fragil alles, ne?
Absolut, ja, genau. Also es bleibt ein schwelender Konflikt, der vor allem dann auch den europäischen Börsen, also wenn wir dann nochmal die Börsenbrille aufsetzen, dann auch wehtut. Das hat man dann in der letzten Woche auch dann gesehen. Und man hat es auch gesehen am Ölpreis, der dann wieder auch leicht gestiegen ist in der letzten Woche. In der Spitze auf 97 Dollar, wenn wir uns die Nordsee-Sorte Brent anschauen. Aktuell leben wir aber wieder leicht runter aufgrund der Deeskalation bei 93 US-Dollar. In den USA sah es dann zum Wochenschluss ebenfalls schlecht aus an den Börsen. Dies hatte primär aber andere Gründe. Aber der Reihe nach, der S&P 500 verlor 2,6% auf Wochenbasis und der technologielastige Nasdaq sogar 4,5%. Das lag unter anderem an einem sehr, sehr heißen Arbeitsmarkt, André. Ich glaube, da hast du aber nochmal ein paar Informationen
Zahlen,
zu.
Ein paar Zahlen mitgebracht, genau.
Kannst, glaube ich, aber auch jetzt sofort damit starten, wenn das für dich passt.
Ja, ich würde allerdings erstmal in Europa starten.
Dann mach das.
Weil am vergangenen Dienstag kamen die Verbraucherpreise aus dem Euroraum und die Inflationsrate ist im Mai mit 3,2% auf den höchsten Stand seit fast 3 Jahren angestiegen. Und maßgeblicher Faktor ist der jüngste Preisschub, fraglos durch den Iran-Krieg im Bereich Benzin und Diesel, Energie, ne? Was die Energiepreise massiv nach oben getrieben hat. Während der Tankrabatt in Deutschland dafür sorgte, dass der Preisdruck an den Zapfsäulen zuletzt etwas nachgelassen hat und auch die Gesamtinflationsrate gemäß HVPI leicht von 2,9 auf 2,7 zurückgegangen ist, ist die Teuerungsrate in den anderen großen EU-Ländern weiter nach oben geklettert.
Das hatte ich jetzt auch mitbekommen, ne? Also es wurde dann tatsächlich das, was eher vermutet wurde, dass es nicht passiert, aber der Rabatt wurde dann tatsächlich weitergegeben.
Ja,
ne?
Ja. Ja.
in Deutschland.
Naja, und während die Energiepreise das die Hauptursache des aktuellen Inflationsgeschehens sind, wächst natürlich so die Sorge vor möglichen Zweitrundeneffekten. Ne? Steigende Inflationserwartungen bei Unternehmen und Verbrauchern könnten so eine Lohnpreisspirale in Gang setzen, die Inflation über die ursprünglichen externen Einflüsse hinaus verstetigt. Ne? Und ein Warnsignal in den Mai-Daten ist sicherlich der Anstieg der Dienstleistungspreise um 3,5%, deren Entwicklung erfahrungsgemäß bei der EZB besonders im Fokus steht. Ja, und angesichts dessen ist eine Zinserhöhung um 0,25% auf der bevorstehenden EZB-Sitzung am Donnerstag wahrscheinlich. Mhm. Ja, um nicht wie 2022 wieder zu spät zu reagieren. Ne? Ja. Ja, und das beim schwachen BIP. Eigentlich passt das ja nicht zueinander,
ja.
Weil das BIP sank in der Eurozone um 0,2% bezogen auf das Vorquartal. Also
dieser Balanceakt ist, glaube ich, gerade schwer. Ne? Ja. Schwache Wirtschaft, aber hohe Inflationspreise. Mhm. Kein einfacher Job, den die EZB da gerade zuvor vollziehen muss. Ne?
Nee, da läuft es in den USA deutlich besser. Mhm. Trotz der anhaltenden Unruhen im Nahen Osten haben die US-Auftragseingänge in der Industrie im April um 4,8% zugelegt. Ein weiteres positives Signal konnte der ISM-Dienstleistungsindex senden, der im Mai ebenfalls von 53,6 auf 54,5 Punkte zulegen konnte.
Deutlich über 50, ne?
Ja, also die Widerstandsfähigkeit der amerikanischen Konjunktur ist damit weiterhin deutlich größer als die der Europäer. Ja, und das zeigte dann am Freitag
da auch
der US-Arbeitsmarktbericht. Und die Zahl der Beschäftigten außerhalb der Landwirtschaft ist in den USA um 172.000 angestiegen, während die Arbeitslosenquote unverändert bei 4,3% blieb. Laut dem JOLTS-Bericht stieg die Zahl und die Quote der offenen Stellen in den USA im April auf 7,6 Millionen beziehungsweise 4,6%. Ja, und diese robusten Daten mit einem unerwarteten starken Stellenaufbau eröffnen natürlich der Fed einen Spielraum, um den Fokus ganz auf die Inflationsbekämpfung zu legen. Eine baldige Zinssenkung wird damit unwahrscheinlich
beziehungsweise
ausgeschlossen.
Und das war ja genau das, warum dann die Börsen auch vor allem in den USA dann massiv negativ reagiert haben am Freitag. Ne?
Ja, genau. Und im Moment ist sogar eine Zinsanhebung wahrscheinlicher.
Genau.
Ich habe mal bei Polymarket nochmal geguckt.
Ja.
55-prozentige Wahrscheinlichkeit, dass wir in diesem Jahr dann noch eine Zinsanhebung
sehen. Ja, ich habe gerade im FedWatch-Tool auch nochmal eine öffentlich zugängliche Seite nachgeschaut. Da sind tatsächlich bis zwei Zinserhöhungen im laufenden Jahr eingepreist. Ne?
Ja, ja, okay. Ja, und wo wir gerade bei Zinsen sind, passt vielleicht auch noch die Meldung dazu, dass die Emission von US-Wandelanleihen mit rund 57 Milliarden US-Dollar im Jahresverlauf einen Höchststand erreicht hat. Maßgeblich dazu beigetragen haben insbesondere KI-nahe Unternehmen, die angesichts einer starken Investorennachfrage noch attraktive Finanzierungskonditionen am Kapitalmarkt nutzen konnten. Und steigende Zinsen belasten natürlich diese Wachstums- und KI-Werte. Das ist natürlich das, was du vorhin beschrieben hast. Nasdaq auch stärker abgegeben. Da haben wir natürlich die Technologiewerte, die Wachstumswerte. Ja, und irgendwie diese unglaublichen Investitionssummen, über die wir jetzt schon monatelang reden.
Jahrelang.
Ja. Müssen ja irgendwie finanziert werden auch.
Ja.
Ne? Genau.
Ja, und das ist genau dann der Grund, ne, warum dann in der Ende letzter Woche, wir haben dann diese zwei Katalysatoren dann gehabt, den Arbeitsmarktbericht, plus dann, dass Anleihen begeben wurden, über Refinanzierungswege dann nachgedacht wird, beziehungsweise die auch bekannt geworden sind. Ich habe auch nochmal ein paar Zahlen hier mitgebracht. Mhm. Allein im Halbleitersektor wurde am Freitag über $1 Billion an Börsenwert vernichtet. Also Branchenschwergewichte wie Nvidia gaben 6,2% nach Intel, AMD, Micron, also diese Gewinner der letzten Wochen zwischen 8% und 13% alleine am Freitag. Also war schon krass, was da passiert ist.
Zur Wahrheit gehört aber auch, dass sie innerhalb der letzten Wochen, glaube ich, auch
von Rekord zu Rekord gelaufen sind. Ne? Klar.
Mindestens das Zehnfache gewonnen haben.
Ist dann vielleicht ein dritter Punkt Gewinnmitnahmen. Vielleicht auch mal eine gesunde Reaktion an den Märkten, dass dann die Kurse auch mal mitgenommen wurden, Gewinne mitgenommen wurden. Und man sieht es ja jetzt auch gestern und heute, dass auch wieder gekauft wurde. Ja. Ne?
Und Alphabet sammelt übrigens auch neues Geld ein, hat eine Kapitalerhöhung gemacht, 85 Milliarden US-Dollar eingesammelt, 10 Milliarden davon hat Berkshire investiert, die ja immer noch auf einer gewaltigen Kassenposition sitzen. Anscheinend wollen gerade alle Tech-Konzerne neues Geld haben. Ne? Nach SpaceX wollen OpenAI und Anthropic an die Börse gehen. Angeblich denkt auch Meta über Aktienverkäufe, eine Kapitalerhöhung nach, um Rechenzentren zu finanzieren.
Das ist irgendwo Chance und Risiko auch zugleich. Ja. Ne? Also klar, Geld fördert dann irgendwo auch wieder eine Innovation, aber auf der anderen Seite kostet Geld dann auch irgendwo wieder. Und es kann dann auch mal dazu führen, dass vielleicht dann diese Google hätte gegebenenfalls auch diese 85 Milliarden dann nicht einsammeln können, dann wäre es nur 60 gewesen, dann entsteht irgendwo eine Lücke, muss irgendwo zurückgefahren werden, das könnte dann diese Negativspirale dann vielleicht auch mal irgendwann nach sich ziehen. Ne?
Ja, okay.
So weit sind wir noch nicht, aber es wird gerade massiv Geld eingesammelt.
Ja. Du hast die Zinsen bestimmt auch noch.
Genau, ich habe die Zinsen noch. Die 10-jährige Bundesanleihe steht aktuell bei 3,06%. Ist leicht angestiegen in der Vorwoche. Die Treasuries aus den USA sind etwas stärker angestiegen, hat die Gründe, die wir gerade genannt hat, dann auch zur Folge. Also da sind wir bei 4,55. Also hat auch da unmittelbar mit dem starken Arbeitsmarktbericht zu tun. Genau, und das mal zu den Zinsen, wenn ich den Rückblick nochmal abschließe mit Gold. Gold konnte in der letzten Woche auch nicht dagegen halten. Die Feinunze gab ca. 200 US-Dollar ab und lag bei 4,5% im Minus, und noch krasser bergab ging es bei den Kryptowährungen. Dort gab es in der letzten Woche, muss man leider so sagen, wahres Blutbad. Der Bitcoin hat ca. 17% verloren und ist von über 73.000 US-Dollar temporär auf unter 60.000 US-Dollar gefallen. Aktuell stehen wir, glaube ich, wieder bei 63.000 US-Dollar. Also da ist ein Boden gefunden worden. Auch da gab es Gründe, man reimt sich die Gründe ja immer auch ein Stück weit zusammen bei den Kryptowährungen, der starke Arbeitsmarktbericht, Umschichtung in die Momentum-Aktien, also auch in den Bereich KI, oder das, was wir gerade gesagt haben, Liquiditätsbeschaffung für SpaceX etc. Ne?
Ja.
Jo, das soll es aber mit dem Rückblick gewesen sein. André, du kommst zum Mittelteil und startest, glaube ich, mit dem deutschen Unternehmen, ne?
Ja, ich bin ja schon im WM-Fieber und habe in der vergangenen Woche bereits über Adidas und den angestrebten...
Du bist massiv im WM-Fieber, aber finde ich gut.
über die angestrebten Trikotverkäufe berichtet. Und auch heute habe ich was mit Fußball und WM-Bezug.
Ihr hattet letzte Woche den Podcast, hat die Tipps, oder vorletzte Woche, ne?
Mit letzte Marco. Woche mit Marco, ja.
Dann lasse ich meinen Tipp nochmal da. Ich glaube, Portugal oder Spanien, ich nehme die Spanier.
Okay, dann haben wir jetzt die Deutschen, die Franzosen und die Spanier.
Ja.
Okay. Naja, und bei den Deutschen, wie gesagt, Adidas hatte ich, einer der drei Hauptpartner vom DFB. Und neben Adidas gibt es noch den offiziellen Mobilitätspartner Volkswagen und ein Unternehmen, das 2008 in Berlin in einer, Adidas wurde in einer Waschküche gegründet von Adidasler damals. Mhm. Und in diesem Konzern, da wurde aus der WG, wurden erstmalig Schuhe verschickt. Und heute sagt das Unternehmen über sich selber, dass es einer der führenden europäischen Technologieplattformen ist, mit 62 Millionen aktiven Kunden, mehr als 7000 Marken in 29 Ländern, und das basierend auf einer einzigartigen KI-gestützten Daten- und Infrastrukturplattform.
Schon massiv. Ich weiß, über welches Unternehmen du redest, hätte ich, glaube ich, jetzt nicht geraten, hättest du mich jetzt gefragt.
Naja, und aufmerksame Zuschauer der WM-Berichterstattung oder auch des letzten Spiels haben den Markennamen bestimmt schon auf den Trainingsanzügen der Spieler wahrgenommen. Zalando. Ja.
Sofort aufgefallen, fand ich, ne? Ja. Also auf den Trainingsanzügen ist gut sichtbar.
Ja. Ja, und Zalando positioniert sich immer stärker, nicht nur als Online-Modehändler, sondern als europäische Technologieplattform für Fashion und Lifestyle. Das Unternehmen baut seine Modelle inzwischen auf zwei Säulen auf. Erstens das klassische B2C-Geschäft, also mit Endkunden, mehreren Shopping-Apps, und zweitens das wachsende B2B-Geschäft, bei dem Zalando Marken und Händler, Logistik, Software, Payments und E-Commerce-Infrastruktur zur Verfügung stellt. Und genau diese Plattform-Story ist aktuell der strategische Kern des Investment-Cases. Im Endkundengeschäft bringt Zalando inzwischen, wie gesagt, über 60 Millionen aktive Kunden zusammen und arbeitet mit mehr als 7000 Marken. Also auch diese Adidas, wenn du dir die Seite anschaust, ich glaube, Einstiegsseite, ich habe heute mal reingeschaut, sehr viel Sport, sehr viel Lifestyle, sehr bunt,
nah, ne?
Sehr jung, genau.
Aber passt ja auch zu dir.
Ah, danke.
Sportlich junger Typ.
Okay, das wird auf jeden Fall nicht rausgeschnitten.
Nee, KI-gestütztes Unternehmen, also ich denke mal, es ist direkt auf dich zugeschnitten.
André. Genau. Ja. Du hast mich gerade ein bisschen aus dem Konzept gebracht.
Passiert.
Naja, auf jeden Fall Ziel von Zalando ist es immer noch mehr Reichweite, höhere Kundenbindung und mehr Ausgaben pro Kunde natürlich auch. Und besonders wichtig ist dabei auch noch das Thema künstliche Intelligenz. Zalando setzt sehr stark auf dieses Thema. Das Unternehmen betont, dass durch seine große Datenbasis im Mode- und Lifestyle-Bereich ein struktureller Vorteil entsteht. KI wird laut eigener Aussage bereits zur Personalisierung von Größen- und Passformberatung in der Content-Erstellung.
Sag ich doch gerade.
Aber auch in der Softwareentwicklung, in der Logistikautomation eingesetzt. Also das Management verkauft KI da nicht nur als Zukunftsthema, sondern wirklich als aktuell schon vorhandenen konkreten Hebel für Wachstum und Effizienz.
Ja, ist ja ähnlich wie damals auch dieser Amazon-Effekt, ne? Andere Leute in deinem Alter kauften das und das, ne? Und ja. da muss so ein Unternehmen halt auch stark sein, weil so kriegst du den Warenkorb voller, ne?
Ja.
Das ist ja Fakt.
Ja, und finanziell ist die Kernbotschaft Wachstum plus Margenverbesserung. Für 2026 bestätigt Zalando seinen Ausblick mit einem Gesamtwert der gehandelten Waren zwischen 19,7 bis 20,6 Milliarden Euro beziehungsweise 13,8 bis 14,4 Milliarden Euro Umsatz und einem Gewinn von 660 bis 740 Millionen Euro. Mittelfristig bis 2028 stellt das Unternehmen ein jährliches Wachstum von 8-13% bei Gesamtwert der gehandelten Waren und beim Umsatz in Aussicht und eine Margenausweitung von 6-8%. Und für Investoren ebenfalls relevant, Zalando signalisiert mehr Kapitaldisziplin. Das Unternehmen will die Bilanz stärken und auch die starke Bilanz halten, in organisches Wachstum investieren und überschüssiges Kapital gegebenenfalls für Aktienrückkäufe zur Verfügung stellen. Genannt wird ein Aktienrückkaufprogramm von bis zu 300 Millionen Euro, was noch nicht umgesetzt ist, aber was angedacht ist. Der Aktienkurs sieht ehrlicherweise nicht nach Wachstum aus.
Das ist einer der Gewinneraktien 2021, so Corona, ne, zur Corona-Zeit gewesen. Also es war noch diese Highflyer-Aktien, ne, ja. 2020, 2021, die dann HelloFresh und Zalando und wieder.
Wenn ich mal fünf Jahre zurückschaue, geht das natürlich 2021 los. Das ist
eine doofe Basis, ne?
Und im Juni 2021 notiert die Aktie noch knapp unter 100 Euro. Heute, fünf Jahre später, knapp unter 25
Euro.
Ja,
genau. Ja.
Und damit 75% tiefer. Auf diesem Kursniveau wird die Aktie aktuell mit einem KGV von 16 gehandelt und bietet vielleicht sogar attraktive Chancen. Im November 2025 hat Zalando diesen 5-Jahres-Vertrag mit dem DFB abgeschlossen und dies dürfte der Sichtbarkeit der Marke dienen. Also du hast es ja gerade selber nochmal bestätigt, ne? Ich finde, passt auch ganz gut so, der Style jetzt der deutschen Nationalmannschaft ist ja auch auffällig. Ja. Ja, wo man auch nochmal vielleicht so diesen modischen Aspekt dann direkt mit Zalando auch verknüpfen kann.
Also heißt, die sind dann auch ins 5-Jahres-Vertrag, hast du gesagt, oder dann auch bei den Nike-Trainingsanzügen, die dann im nächsten Jahr kommen sollen, dann drauf
muss aus, ne? Ja, genau.
Unabhängig davon von Adidas.
Ja, und diese Fußball-Weltmeisterschaft kann natürlich wirklich die Markenwahrnehmung deutlich erhöhen und gerade die Expansion in der Fokus-Kategorie Sport beschleunigen.
Wird bestimmt aber auch kein günstiges Invest gewesen sein, ne? Von Zalando.
Weiß ich nicht, habe ich keine Zahlen zu.
Aber mit Sicherheit, ne?
Ja. Das Kursziel unserer DZ-Bank liegt bei 38 Euro, aber auch die übrigen 23 Analysten sind relativ optimistisch und prognostizieren einen fairen Wert so um die 35 Euro. Mhm. Ja, so viel mal aus dem DFB-Lager.
Ja. Wird bestimmt nicht das letzte Mal gewesen, dass wir in den nächsten Wochen über Fußball sprechen.
Ja.
Drücken wir mal allen die Daumen, also vor allem den Deutschen die Daumen. Also mein objektiver Tipp ist Spanien. Ich hoffe es natürlich, dass die Deutschen es machen.
Ja, würde mich freuen.
Ja.
Also nicht nur ein bisschen.
Genau. So, dann übernehme ich den Ball mal.
Ja, super.
Und wir kommen zu einem US, zu einer US-Firma. Also auch da bleiben wir irgendwo in dem Bereich der Fußball-Weltmeisterschaft. Aber nein, wir sind im Tech-Bereich unterwegs. Einer der wichtigsten Zulieferer der globalen Chip-Industrie. Also ich spreche über Broadcom. Immerhin hat das Unternehmen eine Market Cap von 1,88 Billionen US-Dollar, also leicht größer als Zalando. Leicht. Das siebtgrößte Unternehmen der Welt. Und also das ist schon mal eine Zahl, die ich echt krass finde. Also 75% so viel wert wie der gesamte DAX. Ne? Also das ist schon echt heftig. Broadcom, eine Firma, die noch nicht mal zum Coverage der DZ-Bank ist, aber ein Riesenunternehmen weltweit einfach darstellt. Ich glaube, zu Anfang des Jahres hatten wir Broadcom hier schon mal im Podcast, also mittlerweile einfach qua Größe eine enorme Strahlkraft auch für den gesamten KI-Sektor. Also die Zahlen, die dort veröffentlicht werden, Broadcom nochmal ganz kurz, entwickelt vor allem Halbleiter- und Infrastruktursoftware für Rechenzentren, Netzwerke, Smartphones und Telekommunikationsanbieter. Besonders wichtig ist inzwischen das Geschäft mit KI-Rechenzentren, also bedient den Zahn der Zeit. Das Unternehmen liefert dafür spezielle Chips und vor allem Hochgeschwindigkeits-Netzwerktechnik, die tausende KI-Prozessoren miteinander verbindet. Zu den wichtigsten Kunden zählen große Cloud-Anbieter wie Google, Meta, Amazon oder Microsoft. In der KI-Wertschöpfungskette sitzt Broadcom damit gewissermaßen eine Ebene unter Nvidia. Während Nvidia die GPUs für das KI-Training liefert, baut Broadcom häufig maßgeschneiderte Chips und die Netzwerkinfrastruktur, damit diese riesigen Rechenzentren überhaupt effizient arbeiten können. Und in der vergangenen Woche hat Broadcom Quartalszahlen vorgelegt. Die Erwartungen an das Unternehmen waren exorbitant hoch. Die Aktie ist im laufenden Jahr, also bis zur Bekanntgabe der Zahlen, extrem gerannt und lag bei 37% Kurs plus. Also auch das für so ein großes Unternehmen schon eine mehr als ordentliche Rallye. Und dementsprechend durften die Zahlen auch nur, ja, mussten sie überraschen, also positiv überraschen und durften nicht marginal unter diesen massiven Erwartungen liegen. Und genau das ist dann leider passiert. Also man ist leicht unter den Erwartungen geblieben. Also grundsätzlich, aber auch da waren die Ergebnisse top, richtig ne? gut. Ja. Der Umsatz lag bei 22,19 Milliarden US-Dollar, ein Wachstum von 48% gegenüber dem Vorjahr. Also da sieht man, was da für ein Drive drin ist in dem Bereich. Der Gewinn lag bei 9,31 Milliarden US-Dollar, 50% Gewinnwachstum. Der Free Cashflow bei 10,26 Milliarden US-Dollar sind 46% des Umsatzes. Also alles in allem sehr, sehr gut. Also eine extreme Cash-Maschine, was dieses Unternehmen darstellt. Fast jeder zweite Dollar wird als Free Cashflow wieder rausgezogen. Also richtig, richtig gut. Also alles in allem Top-Zahlen, auch ein Top-Niveau im gesamten Tech-Sektor.
Das hört sich nach einem Aber an.
Ja, genau. Ne? Wie hat der Markt reagiert? Er hat die Zahlen als sehr gut interpretiert, aber nicht als überragend. Und zusätzlich war der Ausblick solide, aber auch nicht mega euphorisch. Der Markt hätte sich noch eine stärkere KI-Prognose vorgestellt und gewünscht und dementsprechend kam es dann tatsächlich zu massiven Gewinnmitnahmen. Die Aktie fiel in der Folge um ca. 20%. Ja, und an diesem Beispiel sieht man, wie wichtig einfach die Erwartungen sind und diese Erwartungen zu schlagen. Auf der anderen Seite habe ich aber auch gerade gesagt, ist die Aktie halt auch richtig gut gelaufen. Mhm. Year to date liegt man dann immer noch bei 14%. Aber dennoch, ne, wenn man da falsch eingestiegen ist vor Bekanntgabe der Zahlen, ist man erstmal 20% hin.
Ja.
Genau. Und dennoch bleibt festzuhalten, das Business läuft mehr als gut. Ich glaube, das haben die Worte von gerade auch gezeigt. Und das zeigen auch das Gros der Analystenhäuser. Wir haben Zugriff auf 48 Analystenschätzungen, 36 Mal kaufen, 8 Mal übergewichten, nur 4 Mal halten. Beim durchschnittlichen Kursziel von 517 US-Dollar. Dementsprechend hat man hier noch Luft von ca. 30% zum aktuellen Kurs hin. Und nochmal die Performances der letzten Jahre, laufendes Jahr habe ich gerade schon gesagt, 14%, auf 3 Jahre 416% und auf 10 Jahre 2066%.
Stöhnen auf hohem Niveau, ne?
Genau, ne? Also ja. Das waren dann vielleicht auch mal gesunde Gewinnmitnahmen, die da passiert ist, aber zeigt dennoch, ne, was an Erwartungen drin ist.
Latte liegt hoch.
Die Latte liegt sehr, sehr hoch, mehr als hoch, genau. Das soll es zu Broadcom gewesen sein. André, du kommst zum regionalen Teil und ich schließe dann die Folge mit dem Ausblick.
Okay, aus der Region, ja. Ich habe es ja überschrieben, wenn Logistik auf Batteriespeicher trifft, riesige Lagerhallen, tausende Elektrofahrzeuge im Einsatz, Solaranlagen auf den Dächern und trotzdem kommt man ans Limit. Nicht wegen fehlender LKW oder zu wenig Personal, sondern wegen des Stromnetzes. Genau das ist die Realität, mit der die Logistikbranche gerade kämpft. Und genau hier setzt eine Partnerschaft an, über die wir heute sprechen und über die auch schon Wirtschaft aktuell berichtet hat. Fieger aus Greven und Voltfang, ich glaube, Voltfang aus Aachen. Fiege kennt, glaube ich, jeder. Ein Logistikschwergewicht und Trikotsponsor der Preußen. 1873 in Greven gegründet und heute in fünfter Generation geführt von Co-CEOs Jens und Felix Fiege. 22.000 Mitarbeitende, 139 Standorte in 14 Ländern, 2 Milliarden Euro Umsatz. Fiege ist Kontraktlogistiker, also das Unternehmen übernimmt für seine Kunden die gesamte Lieferkette. Und dafür braucht man jede Menge Energie. Und Woltfang ist im Gegenteil jung, schnell und direkt aus der Hochschule entstanden. 2020 gründeten drei Ingenieure der RWTH Aachen das Unternehmen. Die Idee kam ihm beim Camping, als die Batterie ihres alten Campers schlapp machte. Die Erkenntnis, ausgediente E-Auto-Batterien haben beim Ausscheiden aus dem Fahrzeug noch rund 80% Restkapazität. Für stationäre Speicher reicht das weitere 15 bis 20 Jahre. Und daraus wurde ein Geschäftsmodell. Heute ist Woltfang nach eigenen Angaben die Superpower aus Aachen, ein Systemintegrator für Batterieenergiesysteme von Analyse und Planung hin zu Optimierung und Finanzierung. Beschäftigt über 120 Mitarbeitende und beliefert Kunden wie Aldi Nord, den Flughafen Stuttgart oder Schaltbau. Und Fiegert Woltfang mit dem Bau mehrerer Batteriespeicher beauftragt. 15,6 Megawattstunden Kapazität, 7,3 Megawatt Leistung und Woltfang übernimmt Planung, Bau und Wartung. Aber es geht um mehr als einen Bauauftrag. Fiege beteiligt sich auch finanziell an Woltfang und bringt Infrastruktur und Logistik-Know-how ein. Die Speicher, die gebaut werden, sollen drei Dinge leisten: den Solarstrom von den Hallendächern speichern, statt ins Netz einzuspeisen, teure Lastspitzenkappen, denn so Gewerbestromtarife richten sich oft nach dem höchsten Verbrauchswert, und Elektrofahrzeuge auch dort laden, wo das Netz es sonst nicht erlauben würde. Und übrigens, Fiege ist seit 2011 auch für die Logistik bei Zalando verantwortlich, mitverantwortlich. Je nach Standort übernimmt das Grevener Logistikunternehmen unterschiedliche Leistungen für Zalando. Dazu zählen die Abwicklung von Bestellungen an Endkunden, die Lagerhaltung, Retourenmanagement, Filialbelieferung, Transport- und Zollabwicklung. Ja, und mit der Unterstützung von Fiege war Zalando in der Lage, seine Logistikstrukturen zu internationalisieren und näher an den Kunden in ganz Europa ranzubringen, und das hier aus dem Münsterland.
Ach, das passt doch.
Passt, ne?
Arsch auf einmal. Sorry.
Ja, so viel dazu aus der Region.
Interessant, super interessant. Schließen wir mit dem
Ausblick.
Von der volkswirtschaftlichen Seite her kommen die Inflationspreise aus den USA am morgigen Mittwoch. Dort lag der letzte Wert bei 3,8% und es wird erwartet, dass die Inflation ansteigt, weiter ansteigt auf 4,2%. Spricht auch dafür, dass dann irgendwo Zinserhöhungen nicht mehr weit weg sind in den USA. Am Donnerstag hat die EZB ihre Zinssitzung, hast du ja gerade schon von gesprochen, da wird erwartet, dass ein Zinsschritt nach oben vollzogen wird von 2 auf 2,25% vom Leitzins her. Und am Freitag haben wir nochmal Verbrauchervertrauen Uni Michigan. Das sind so die relevanten Daten für diese Woche. Also Inflation USA und EZB-Sitzung, glaube ich, strahlen dort hervor. Von der Unternehmensseite haben wir auch eine ruhigere Woche, wobei dennoch für den Tech-Bereich nochmal Oracle und Adobe interessant sind. Also Oracle am Mittwoch und Adobe am Donnerstag. Ja, und also die Lennar Corporation, also ein amerikanisches Bauunternehmen, ja, was nochmal Zahlen veröffentlicht. Aber dann war es das auch für diese Woche.
Naja, fast. Am 11. geht's los.
Geht's los mit der WM. Ja. War klar.
Eröffnungsspiel.
Mexiko gegen
Bolivien?
Nein.
Nein, Mexiko gegen?
Haben wir gestern, glaube ich, noch drüber gesprochen, oder?
Sag doch mal.
Ich glaube, Mexiko gewinnt.
Mexiko gewinnt.
Südafrika, glaube ich.
Ja?
Ja, ich glaube Südafrika.
Okay.
Ja.
1-0.
1-0.
Also Mexiko. Eröffnungsspiel ist meist zäh, oder?
Ja. 2-0 Mexiko.
2-0, okay.
Okay, dann, ja, Ihnen guten Start für die WM. Lassen Sie uns gerne ein Feedback da, abonnieren Sie uns, schreiben Sie Feedback an podcast@vorherprivatebanking.de. Danke fürs Zuhören und
machen
bis zum nächsten Mal.
Bis dann. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Wichtige Angaben zu den im Podcast aufgeführten Wertentwicklungen können Sie unseren Shownotes entnehmen. Ihr Private Banking Team.